Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Good day zum zweiten Mal. Hier sind die Camperman. Hier ist ja. Henning, hallo.
Hier ist Gerd und wir können einfach nicht genug kriegen. Also das ist tatsächlich so. Wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, so Australien bietet so viel, das ist einfach Verschwendung, das alles in eine Folge reinzupacken. Wir wollen einfach mehr erzählen.
Wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, da haben wir nämlich im Grunde genommen angefangen, über unsere Reise nach Australien zu berichten, dann steigt da auch gerne ein. Für alle die, die die Folge gehört haben, jetzt geht's weiter.
Genau, in der letzten Folge war es an der Sunshine Coast und das ist ganz spannend in Australien, diese Küstenabschnitte, die haben so verschiedene Namen. So, das heißt also, unterhalb von Brisbane ist die Gold Coast. Oberhalb von Brisbane ist die Sunshine Coast, jedenfalls das erste Stück. Und dann, ja, gibt's eben halt noch weitere Stücke. Und wir sind zum Beispiel jetzt in einem Abschnitt, der, ja, Namensgeber für eine ganz bekannte Insel ist, beziehungsweise eigentlich nicht mehr. Und das ist irgendwie etwas, worüber wir zu reden haben. Wir fahren an die Fraser Coast.
Genau. Viele von euch kennen vielleicht Fraser Island, die größte Sandinsel auf der Welt, die man sogar, wie uns gesagt wurde, aus dem Weltall sehen kann. Dazu ist zu sagen, dass Fraser Island, so wie wir es sagen wir mal vor vielen Jahren noch so genannt haben, mittlerweile nicht mehr so heißt, denn Fraser Island heißt jetzt Garrie. Garrie, am Anfang, und wenn ihr unsere allererste Folge gehört habt, wo wir uns darüber unterhalten haben, wo wir hinfahren, haben wir noch Kigari gesagt. Ja. Das K ist stumm und es heißt nur Garrie. Und das hat damit zu tun, dass die Australier sich sehr darum bemühen, die Ureinwohner und die Namen, die die Ureinwohner den Orten oder den Inseln gegeben haben, im Grunde genommen zu wertschätzen und somit auch Respekt zu zollen für die Geschichte, die dieser Kontinent hatte, bevor im Grunde genommen die Einwanderer oder die Zuwanderer gekommen sind, die ja, wie Gerd schon bei der letzten Folge sagte, eigentlich nur Kriminelle des Commonwealth gewesen sind, wobei man da auch ergänzen muss, die haben manchmal vielleicht nur ein Leibbrot geklaut und wurden dann abgeschoben. Ja. Also da gibt's verschiedene Geschichten. Also Fraser Island heißt nicht mehr Fraser Island, es heißt Garrie, die Küste ist trotzdem noch so.
Man kennt es vielleicht über eine Namensgebung auch mit dem Uluru. Das ist ja der, den man früher als AS Rock kannte und Uluru. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das ist mehr als 30 Jahre her, dass diese Namensänderung stattgefunden hat. Und bis sich das wirklich etabliert hat, hat es gedauert. Und das hat bei einigen Leuten immer noch nicht dazu geführt, dass sie das irgendwie so nennen. Und das ist das, was wir nämlich auch zu Garrie gehört haben. Das heißt, es ist jetzt seit 2-3 Jahren so richtig offiziell. Aber es gibt immer noch so Tourenanbieter, wo dann Fraser dran steht. Es ist immer noch so. Und es wird eine Weile dauern, bis sich das dann irgendwie, wahrscheinlich, man redet immer von einer Generation ungefähr, bis sich dann irgendwie das komplett etabliert hat. Darum hat auch keiner ein Problem damit, wenn man sagt, wir fahren nach Fraser Island. Das steht auch an einigen Stellen, Garrie-Fraser Island. Aber nur damit ihr jetzt wisst, wo wir sind, haben wir das mal so ein bisschen ausführlicher erzählt. Und das Spannende ist dann tatsächlich, wenn man dann dort ist, sind Namen nur noch Schall und Rauch.
Kann ich nur bestätigen. Also diese Insel ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und um diese Insel zu erleben, fährt man mit einer Fähre und die fährt meistens sehr früh los. Von daher macht es gar keinen Sinn, bei den Entfernungen hier in Australien irgendwie früh morgens hinzufahren und dann auf die Fähre zu hüpfen. Macht das nicht. Fahrt auf den Campingplatz, genießt im Grunde genommen dort schon wieder das etwas noch tropischere Klima, es ist subtropisch, also ihr seht viele Palmen, ihr habt diesen wunderbar warmen Wind, ihr sitzt abends auf dem Campingplatz, wir waren im Ingenia Holidays Heavy Bay.
Ich muss kurz unterbrechen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir da nur eine Nacht waren, weil der war echt
ja,
sweet.
Ja, der war wunderschön.
Der war sweet.
Der war wunderschön, also man fährt rein, man hat links gleich einen kleinen Pool, da können sich alle, die zu lange gesessen haben, ein bisschen austoben, Kinder sehr gerne, du hast weite Straßen, alles grün bewachsen, wie in der letzten Folge. Wir haben auch dort wieder ein solches Betonslab, also so eine Betonplattform, neben der wir geparkt haben, vorgefunden. Alle Anschlüsse da, großartig.
Ach, Philipp fand's, also was ich am geilsten fand, war der Kaffee-Van, der da war. Die hatten da so einen kleinen Van mit einer riesen Espressomaschine eingebaut, wo dann zwei nette Barista da waren, die dann irgendwie morgens die Leute mit Kaffee versorgt haben. Und zwar von 1A-Qualität. Also das möchte ich eigentlich auf jedem Campingplatz so haben.
Das war auch der erste Stopp, wo wir die Klimaanlage für uns entdeckt haben hier in diesem Camper, die sehr zu empfehlen ist. Also egal zu welcher Jahreszeit ihr oder ja im Jahr hier unterwegs seid, spart nicht an der Klimaanlage. Nee. Also das macht gar keinen Sinn. Und das Schöne war, wenn man denn seinen Camper aufgebaut hat, Markise etc. und dann rausgeht und dann diese Tiere, ja. Mhm. Also ich meine, ich weiß noch genau, wie ich mich super erschrocken habe, weil aus einer Palme, es war die Dämmerung durch, eine Fledermaus aus der Palme gestartet ist und die war gefühlt so groß wie ein Pelikan, aber nein, die war so groß wie so ein Rabe und die haben natürlich auch diese breiten und nicht diese schmalen Flügel und das ist total beeindruckend und er musste erst mal drauf klarkommen, wenn so ein Tier da startet und auch mit einem Flügelschlag, der auch nicht leise ist, das war schon geil.
I am Batman.
Ja, genau. Batman ist hier überall. Ja.
Nein, das ist total klasse. Aber das war ja in der Dämmerung oder abends, also was ja immer tagsüber in diesen Bäumen rumhängt, ist genauso geil. Da hast du einfach mal so Papageien oder was auch immer, die da rumflattern. Und ich so, hä? Nymphen? Wie kann das sein? Das ist toll.
Ja. Und wenn ihr dann dort übernachtet habt und euch genauso gefreut habt wie wir über die ganzen Tiere dort, dann habt ihr die Möglichkeit mit Kingfisher Tour. Das ist ein Anbieter, der euch im Grunde genommen an einem Ort, das ist im Grunde genommen so ein Check-in an so einem Parkplatz. Dort könnt ihr auch euer Auto stehen lassen, solltet ihr die Idee haben, auf der Insel zu übernachten. Das geht nämlich auch. Ihr könnt da auch campen, aber dazu gleich mehr. Könnt ihr mit Kingfisher Tour rüberfahren und die organisieren eigentlich alles. Ihr kommt mit der Fähre rüber. Da gibt's auch ein paar Drinks an Bord. Die Überfahrt dauert eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Also ist wunderbar, um in den Tag zu starten. Und dann seid ihr auf der Insel. Und wenn man sich dann immer fragt, was kann ich denn da so mitnehmen und laufe ich da den ganzen Tag rum? Die Tour, die wir gemacht haben, war so, ihr steigt in einen 4x4, in so einen geländefähigen Bus ein. Und mit dem fahrt ihr den ganzen Tag rum. Das heißt, wenn ihr Lust habt, irgendwie einen Klappstuhl mitzunehmen oder ein tolles ein Stativ für die Kamera, weil ihr irgendwas vorhabt. Nehmt das mit, nicht übertreiben, aber da ist Platz, da könnt ihr die Sachen unterbringen. Müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr die Sachen den ganzen Tag schleppen müsst, weil ihr fahrt den ganzen Tag im Bus.
Was man so kennt, wenn man so in Reisebussen unterwegs ist, dass da irgendwie mal so ein Conferencier, also so ein Tourguide ist und der erzählt, wir hatten Glück, wir hatten Butch.
Hi, my name is Ian Butcher. I am affectionately known as Butch. And here I'm lucky enough to be a tour guide on Gari, the largest sand island in the world. And I would really love to welcome you to join me for a one-day tour here on the island.
Butch ist ein Busfahrer, sieht aus wie, was weiß ich, Kojak, hat eine Glatze. Wir haben danach erfahren, in den 70ern, Mitte der 70er,
ja.
Ist am Quasseln gewesen und hat so viel Information in einem Staccato losgelassen. Ich hatte manchmal Schwierigkeiten, irgendwie wirklich alles zu behalten. Das sind also unglaublich spannende Geschichten zur Insel erzählt. Er hat uns auch genau über diese organisatorischen Abläufe immer informiert, immer auf dem Laufenden, wie lange man irgendwo hin braucht, dass es jetzt gleich ruckelt. Also wir waren immer im Bilde, was gerade passiert.
Butch, nimmst du mir nicht übel, aber mir hast du zu viel erzählt. Der hat nicht aufgehört. Und wenn er dann mal eine halbe Stunde, nicht mal, 20 Minuten eine Pause gemacht hat, war das so eine Erleichterung, weil der Mann ist so voll mit Informationen. Ja. Und was natürlich ein bisschen schade ist, für alle, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, es gibt keinen Audio-Guide oder eine Übersetzung oder Kopfhörer, die du aufsetzen kannst. Das Ding ist komplett Englisch. Ne?
Ja, ja, das stimmt schon. Aber nichtsdestotrotz, was ganz cool ist, also wir haben, das ist eine längere Tour, die man dann hat. Und man hat genügend Hals zwischendurch, um auch mal vielleicht auf Toilette zu gehen oder sowas. Gibt auch so einen Lunch-Stopp. Das heißt, also diese ganze Tour ist jetzt nicht nur fahren und gucken, sondern man hat auch dann diese Möglichkeit, sich kurz zu erfrischen und so. Das ist alles dabei. Und das ist ganz praktisch, muss ich ehrlich sagen, weil man so kompakt so eine große Insel, die ist nämlich wirklich groß, sonst gar nicht so auf eigene Faust in so kurzer Zeit erkunden kann. Der kennt die Wege, der weiß, wo man längs fahren kann, der weiß irgendwie, wie weit man durch einen Dschungel fährt oder sowas. Zur Größe vielleicht nochmal, die ist, wenn ich das richtig erinnere, so 100 Kilometer lang ungefähr.
Küstenlinie. Ja.
Küstenlinie, und das ist schon irre lang.
Irre lang, und auf der Insel gibt's 1000 Sachen zu sehen. Er hat uns erklärt, wie diese Eukalyptusbäume funktionieren. Eukalyptusbaum, wenn er jung ist, hat eine Borke, die ist dann irgendwann weg, dann werden die weiß. Und dann kriegen die hier und da auch mal rote Stellen. Aber diese roten Stellen, die fast wie Blutstellen aussehen, sind kein Zeichen für eine Art von Krankheit, sondern das sind auch Möglichkeiten, an diesen Bäumen im Grunde genommen Saft abzusaugen. Also es ist total spannend, was der einem da mitgibt, und es ist nie langweilig. Und was mich wirklich umgehauen hat, ist dieses Wrack, was wir dann besucht haben. Also du fährst dann mit dem Bus über den Strand, und auch da gibt's Polizei am Strand. Das hat mich echt umgehauen. Da gibt's nämlich so Stellen, wo man nur 40 fahren darf, weil da meistens das Süßwasser dann rausläuft und es dann sehr bumpy wird, und dann stand da ein Sheriff und hat kontrolliert.
Allein nur 40 fahren darf, das suggeriert ganz klar, man fährt da sonst schneller, nämlich tatsächlich ist es bis zu 80 Stundenkilometer fährt man da. Also man hat sich da teilweise gefühlt wie auf dem Highway, und dann rasen die Autos da vorbei. Da sagt er auch, Butch, wenn man da rausgeht, man muss tatsächlich gucken, dass da nicht ein Auto vorbei fährt, weil irgendwie man muss dann teilweise auch über einige Stellen schneller fahren, weil möglicherweise sonst der Sand vielleicht zu weich ist oder da irgendwie so eine kleine Wasserfurt ist oder sowas, dann macht Geschwindigkeit auch manchmal Sinn tatsächlich. Irre. Also es war also ganz normal, da schnell am Strand längs zu fahren. Mhm. Total super. Mhm.
Genau. Alles im Bus, alles wunderbar. Butch erzählt was. Und dann kommst du an diesem Wrack an. Es ist ein altes Handelsschiff gewesen, was irgendwie Anfang der 19. Jahrhunderts dort auf Grund gelaufen ist. Und man sieht dieses rostende Stahlgerüst, darf da nicht reingehen, aber schon sehr nah ran, kann tolle Fotos machen vor diesem unglaublichen Ozean, in dem man da besser nicht baden soll. Das hat Butch uns auch erklärt, denn es sind natürlich sehr hungrige große Fische dort unterwegs, aber das ist gar nicht das Problem. Das Schlimme ist eigentlich die Strömung, die viele unterschätzen. Diese Undercurrent, also diese Unterströmung. Das heißt, wo Wasser reingeht, geht's auch raus, und die ist da so stark, dass das einem, ja, wortwörtlich die Füße wegreißt. Und darum fährt man idealerweise an einen anderen Ort, wenn man sich mal erfrischen möchte.
Na, es gibt zwei. Also das eine ist das Lustige gewesen, irgendwie, dass man irgendwie so einen kleinen Wasserlauf, ich habe den Namen vergessen,
Eli Creek.
Das ist so witzig, weil man geht dann irgendwie auf so über so eine Holzbrücke an diesem kleinen Flusslauf, Bachlauf längs, und dann kann man oben einfach in diesen Wasserlauf hineinsteigen und lässt sich runtertreiben wieder zum Strand. Das machen einige mit so einem Schwimmring oder mit irgendwie so einem Reifen. Andere nehmen eine Luftmatratze mit und lassen sich da einfach runtertreiben. Mit dem Getränk gerne in der Hand. Das ist total nett.
Wir hatten den Vorteil, wir waren am Wochenende da, und das ist, glaube ich, bei den Australiern am Wochenende auch sehr, sehr gerne gemacht. Die sind dann alle mit ihren Pickups rübergefahren. Auf der Fähre darf man auch mit dem Pickup transportiert werden. Und die sind dann am Strand zu dem Eli Creek gefahren und haben da gecampt. Die lagen unter den Markisen, haben da ein kleines Nickerchen gemacht. Die Kids haben vorne im seichten Wasser gespielt, und die Älteren sind am meisten da hinten gestapelt und haben sich dann in ihren Autoreifen gelegt und sind da in einer ganz entspannten Geschwindigkeit durch diesen kristallklaren Creek geglitten.
Ey, das war irre. Also das ist irgendwie wirklich, ich glaube, wenn man da so einen Tag oder sowas verbringt, hat man da eine gute Zeit. Aber wir haben noch einen besseren Ort gefunden. Und das ist der Lake McKenzie. Und das ist etwas, das habe ich so noch nicht gesehen. Also das ist ein fast kreisrunder See, riesengroß, kristallklares Wasser. Und apropos kristallklar, der ganze Sand ist irgendwie ein Quarzsand, der so fein ist, also wie Puderzucker, wenn man da durchläuft. Der hat sogar ein ganz tolles Eigenleben, eine Superpower sozusagen. Man soll damit sogar seinen Schmuck reinigen können, und das soll auch gut für irgendwelche Abschuppungen der Haut sein. Man soll angeblich, sagte Butch jedenfalls, wenn man da rauskommt, 10 Jahre jünger aussehen. Ich weiß nicht, ob es bei mir geklappt hat, musst du mir sagen.
Ja, Gerd, du siehst blendend aus. Peelen, ja, genau. Das Spannende an dieser ganzen Insel ist eigentlich, wie kann denn so eine Sandinsel über die Dauer bestehen? Und das hat uns Butch natürlich auch erklärt, wortgewaltig wie er ist. Das ist eigentlich ein ehemaliger Vulkankrater, in dem sich das ganze Salzwasser gesammelt hat. Und somit wird dieser Sand auch nicht verfrachtet oder von den Gezeiten weggespült. Und was Gerd gerade sagte, es gibt über 80 dieser naturbelassenen Pools, die rein aus Regenwasser gespeist werden. Das heißt, sehr abgefahren, dass du in so einem direkt am Ozean, in der Nähe des Ozeans, in so einem riesen See sitzt, und es ist Süßwasser. Also das hat mich total umgehauen. Das war beeindruckend. Was wir leider nicht gesehen haben, es gibt eben auch noch diese Champagne Pools. Die werden dann im Grunde genommen vom Meerwasser gespeist, und man kann dann im Grunde genommen in, wie man schon hört, in Champagner blubbernden Naturpools sitzen. Also diese Insel bietet so viel Abwechslung, und wie gesagt, unverschämte Bilder. Also dieser Strand war schon.
Ja, wir haben ja schon mal gesagt, so dass wir vielleicht, das haben wir in der ersten Folge zum Australien-Specials gesagt, vielleicht an einigen Stellen ein anderes Fahrzeug gewünscht hätten. Und das war so ein Fall. Also hier hätte ich gerne einen Vorbeifahrer gehabt, weil da gibt es nämlich eine ganz tolle Möglichkeit. Wenn man sich dort anmeldet, kann man nämlich dort auch mit seinem eigenen Fahrzeug campen an verschiedenen ausgewiesenen Campingplätzen. Man fährt dahin und die sind ein bisschen eingezäunt, aus gutem Grund. Das heißt also, man hat dann nämlich da auch gerne Begegnungen mit Dingos, die da rumlaufen am Strand. Das sind diese wilden Hunde Australiens, die auch gerne auf Futtersuche sind und eigentlich nicht stören, aber eben halt auch mal, wenn man irgendwie denen falsch gegenübertritt, auch mal vielleicht eine leichte Aggression haben können. Darum sind die Campingplätze geschützt. Aber es ist trotzdem toll, die zu sehen, diese Tiere, die fantastischen Hunde, ist wirklich schön. Ich habe schon gemütlich, kann man sowas auch irgendwie wieder nach Hause nehmen, domestizieren ja, oder sowas als Haustier. Geht natürlich nicht, ist auch gut so. Aber eben halt, diese Campingplätze sind klasse, man fährt da mit dem 4x4 hin, wie Henning schon sagte, mit der Fähre kann man da rüber gehen und muss dann natürlich dann auch dann sich ein paar Regeln halten, also Dreck wieder mitnehmen und all sowas. Aber das ist toll. Also da dann irgendwie wirklich mal 2-3 Tage an diesem Strand zu sein, mit anderen Leuten, Gleichgesinnten, dann auch diesen Sternenhimmel zu sehen, mit wenig Lichtverschmutzung, sieht man da irgendwie wirklich fantastische Dinge im Himmel. Nein, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne Insel. Und ich hatte mir gar keine Vorstellung von der Größe gemacht, auch von den uralten Wäldern, die dann auf diesem Sand wachsen können. Das ist vielleicht nochmal was mir noch eingefallen ist, was du gerade sagtest, ist ja eine Sandinsel. Und es ist sehr außergewöhnlich, dass solche Wälder tatsächlich auf Sand wachsen. Und das ist auch über diese Zeit so entstanden, sehr mineralhaltiges Wasser, gutes Wasser, was dort ist, das irgendwie durch die Verdichtung oder sowas dazu geführt hat, dass diese trotzdem eine große Stabilität haben dort. Und das sind einige der ältesten Wälder tatsächlich in Australien.
Ein Regenwald auf einer Sandinsel. Das war schon ein Kontrast. Und Butch hat uns dann noch an so einen Parkplatz geführt und ist mit uns dann einmal durch diesen Regenwald gelaufen. Und was mich umgehauen hat, ist, da gab es dann ganz viele Zikaden, die irgendwo oben in den Bäumen saßen. Ich habe es zumindest oben verortet. Und dieser Lärm dieser Zikaden brach im Grunde genommen wie die Brandung oben durch die Baumwipfel und es rollte über uns und verschwand dann wieder und verstummte und das kam in Wellen durch und du standst da nur und dachtest so, was passiert hier gerade?
Ich kenne Zikadenlärm aus Italien ganz viel, da gibt es auch welche, nur dieser Lärm ist um ein Vielfaches höher und es liegt auch daran, dass die Zikaden hier riesig sind, die sind fingerlang.
Das waren so viele auch.
Und so viele. Ja. Und es gibt eben halt auch dort so Pflanzen, die ganz besonders sind, zum Beispiel Fahne, die riesengroße Königsfahne sind das. Die sind irgendwie mehrere Meter hoch. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und eine witzige Anekdote, da gibt es auch verschiedene Bäume. Und einer davon hat so eine Rinde, die sehr camouflagemäßig aussieht. Und die australische Armee hat sich genau diese Farbgebung dieser Rinde gewählt für die Färbung der Uniform.
Sieht ein bisschen aus wie der U-Bahn-Bezug in Berlin. Also die Geschichte ist süß, aber ich würde so eine Klamotte nicht anziehen.
Ja, geile Insel.
Wenn man Lust hat, das möchte ich noch ergänzen, kann man dort auch übernachten. Mhm. Es gibt da ein paar Resorts, unter anderem eben auch von Kingfisher. Die bieten euch dann da abends eine Show, Lichtshow am Wasser. Also der Freiheit oder der Urlaubsgestaltung sind da keine Grenzen.
Wirklich. Diese Touren bucht man so und dann entsprechend wird man dann auch in Busse verfrachtet, dass man dann auch dann irgendwie die ganzen Sachen mitnehmen kann. Man muss dann auch irgendwie auch nächsten Tag, dann wenn man da geschlafen hat oder wann man auch zurück wird, mit der Fähre dann zurück, wird mit dem Bus dann entweder zu diesem Einanleger gebracht oder direkt am Hotel, ist auch nochmal ein weiterer Fähranleger. Und wenn man eben halt die Fähre verpasst, muss man eine Nacht länger da bleiben, was glaube ich auch keine Strafe ist.
Ja, ja, mit den Dingos, nein. Also wie gesagt, wir haben uns immer safe gefühlt. Das ist auf jeden Fall Gari oder wie man es in Lautschrift sagen würde, Gari, nein, das sagt man nicht, ein Ausflug wert, auf jeden Fall.
Nee, wir sind dann weiter nach Bundaberg gefahren, aus einem ganz guten Grund. Wir wollten natürlich irgendwie sagen, wenn wir schon mal jetzt hier in der Ecke sind und irgendwie eine der fantastischen Inseln gesehen haben, wollen wir noch mehrere Sachen sehen, die dann irgendwie nah am Wasser gebaut sind. Dann sind wir nach Bundaberg gefahren. Bundaberg ist irgendwie so eine coole Stadt, mittelgroße Stadt, würde ich mal sagen, für australische Verhältnisse, mit eigenem Flughafen und allem drum und dran. Aber auf dem Weg dorthin haben wir noch mal ganz kurz eine Macadamia-Farm besucht. War auch witzig, ne, dass man irgendwie so eine riesige Alleen voller Macadamia-Nussbäume hatte. Und Ich wusste gar nicht, wie kompliziert es ist, diese Nüsse zu knacken. Ich habe gesehen, wie Henning das dann gemacht hat mit dem Hammer draußen, so als Test. Man musste zwei Schalen öffnen, um an die Nuss ranzukommen. War ganz geil irgendwie.
Süß gemacht.
Ganz süß gemacht, haben wir auch gegessen. Aber vor allen Dingen sind wir dann auch da auf die Ecke nach Turtle Sands gefahren. Turtle Sands ist irgendwie eine richtig tolle Geschichte gewesen. Wie der Name schon sagt, Turtle, ne, Schildkröte und Sands im Sand. Was passiert? Diese Schildkröten dort legen ihre Eier im Sand ab. So, das heißt normalerweise mehrere hundert teilweise pro Schildkröte an bestimmten Stellen und naja, und dann gibt es irgendwann mal so einen Wettlauf mit der Zeit. Also diese kleinen Viecher werden zu einer bestimmten Zeit raus und gehen ins Meer. So. Und das ist dort halt tatsächlich ein Teil der ganzen Geschichte. Das heißt, der Turtle Sands ist nicht nur ein Sanctuary, wo man eben halt auf Museum, Rundgang, was auch immer hat, wo man so über die Geschichte dieser Schildkröten sehen kann, sondern nebenan ist auch noch ein Campingplatz, den wir halt bewohnt haben für zwei Nächte. Und dieser Turtle Sands Campingplatz, das wirkte auf mich so, als ob der in der Schweiz steht. Der war ja so unglaublich modern, geschniegelt, geleckt, irgendwie Rasenfläche.
Irre. War sehr schön. Was ich sehr interessant fand und das, was Gerd ja auch gerade sagte, man ist sehr nah an diesem Lebenszyklus dieser Schildkröten dran. Das heißt, alles auf diesem Platz als auch diesem Informationszentrum nebenan dreht sich nur um Schildkröten. Und das spürt man eigentlich mit jedem Schritt. Und dieser Platz hat keine unnötige Lichtverschmutzung. Mhm. Das heißt, jede Weglampe blinkt nur mal kurz oder es ist uns passiert. Wir haben diesen Camper geparkt und wir haben vergessen, eine von unseren Fenstern zu verschatten. Dann kommt ein Ranger und klopft und sagt, könnt ihr bitte zumachen. Das hat den Grund, dass diese Schildkröten, wenn sie dann in dem Strand direkt vor dem man parkt, schlüpfen, sich den Horizont suchen, um das Meer zu finden. Und jede Lichtquelle könnte sie ablenken und dafür sorgen, dass diese vielen Schildkröten, aber dann doch nicht genug, dass die dann vielleicht irregeführt werden. Und das Abgefahrene ist auch, dass man den Strand ab abends um 6 bis morgens um 6 nicht betreten darf, weil dann ist da Turtle-Schlüpfzeit.
Genau, also ganz kurz nochmal zum Platz. Dieser Platz ist wirklich toll angelegt mit allem drum und dran. Eine fantastische Außenküche, wirklich toll, mit ganz vielen verschiedenen Grillsets und schöne Wege, wirklich schön angelegt. Und von dem geht man dann zu Fuß zu diesem
Mon Repo.
Genau.
Mon Repo Turtle Center.
Genau, und das ist nämlich wirklich ganz süß gemacht. Das heißt also, das ist genau dieses Zelebrieren dieser ganzen Geschichte ist mit sehr vielen Freiwilligen, die dann dort dafür sorgen, dass diese Schildkröten schlüpfen können, ins Meer gehen können und zwar geschützt und auch vor uns Touristen geschützt. Und das machen die ganz geschickt, indem wir einfach eingeladen werden, gegen Bezahlung natürlich, beim Schlüpfen zuzugucken und zu gucken, was passiert mit dem Ganzen. So haben die das unter Kontrolle, dass nicht irgendwelche fremden Leute mal suchen, Eier suchen oder irgendwas. Und gleichzeitig lernt man auch noch eine Menge. Also was ich gelernt habe, ist zum Beispiel auch, ich wusste nicht, wie viele Viecher gleichzeitig da rauskrabbeln, wie niedlich die aussehen und dann rauskrabbeln und wie schnell die auch tatsächlich, was du gesagt hast, vom Licht abzulenken ist. Das haben die ganz geschickt gemacht. Mhm. Wir sind in einer großen Gruppe, wir waren vielleicht 20, 30 Leute mit so zwei Rangerinnen, zu einem markierten Bereich gegangen. Da gibt es ganz viele davon an diesem Strand. Und haben uns diesen Bereich angeschaut. Dann hat sie gesagt, komm, mal einen Halbkreis um diesen Bereich versammeln. Dann hat sie ein bisschen geholfen dabei, indem sie den Sand zur Seite gemacht hat. Die wusste, wann das soweit ist. Da gibt es so kleine Anzeichen für, nach denen nur geschulte Augen irgendwie suchen. Und dann kommen da die kleinen Schildkröten raus plötzlich und dann haben sie diese rausgenommen, in so einen kleinen Zaun reingelegt, sodass die dann irgendwie nicht im Weiterlauf rauslaufen können und haben erzählt, was funktioniert. Und da hattest du eine lustige Geschichte, die habe ich gar nicht geschnallt, dass die Sandtemperatur, glaube ich, auch genau. Irgendwie ganz spannend ist.
Das hat sie auch erzählt. Ja. Also man kriegt da wirklich, und auch für Kids ist das natürlich unglaublich. Ein kleiner Hinweis auch, man möchte natürlich sowas gerne mit seinen Freunden teilen und filmen und was auch immer. Ist nicht erlaubt. Nur zu einem gewissen Zeitpunkt ist es erlaubt, wenn nämlich die Schildkröten rumgereicht werden. Da achten die sehr drauf und da sind die auch sehr strikt. Also wir haben uns auch nicht getraut. Der Punkt ist, wenn ihr jetzt einen der sagen wir mal, eine der Touren bucht, die nach Sonnenuntergang sind, dann habt ihr nur diese Kopffunzellampe, dann funktioniert das nicht. Also wer gerne Filme machen möchte oder Fotos machen möchte, bucht eine Ehre-Tour, also eine Tour, die um 18 Uhr losgeht, um 18.30 Uhr dann auch noch was sehen zu können. Ansonsten wird es sehr dunkel. Aber nochmal zur Temperatur. Die Schildkröten legen ihre Eier in Gelegen von bis zu 100 Eiern. Und die Sandtemperatur entscheidet darüber, ob das ein Mädchen oder ein Junge wird. Die Sandstruktur bzw. die Farbe in Turtle Sands und bei dem Monrepo Sanctuary, also wo wir da waren, ist relativ goldbraun. Das heißt, durch die Sonne wärmt sich dieser Sand ziemlich stark auf, womit die Temperatur im Gelege steigt. Somit sind das Mädchen, denn hohe Temperaturen erzeugen Mädchen. Und die Schildkröten sind so schlau, die wählen sich die Orte aus. Das heißt, die Inseln, die vor der Küste sind, haben in der Regel helleren Sand und feineren Sand. Das heißt, sie legen einmal in den dunklen Sand und einmal in den hellen Sand. Und dann treffen sich Männern und Weiblein draußen, um dann irgendwann in den Strom Richtung Amerika abzutreiben.
Genau, die schwimmen nämlich ziemlich weit. Das heißt also, die gehen ins Wasser und dann sind die irgendwie wirklich Ewigkeiten unterwegs. Und ja, und dann kommen sie irgendwann mal zurück, um dann wieder als Erwachsener.
Ein Jahr dauert es.
Ja, genau. Dann wieder dann irgendwann mal dann selber vielleicht mal Eier zu legen. Das Spannende ist ja auch, diese Tiere, die werden ja auch uralt. Das heißt also, es gibt die sind auch wirklich lange, lange, lange in der Lage, dann irgendwie dann auch immer wiederzukommen oder sowas. Können unglaublich lang unter Wasser sein. Ich finde Schildkröten so faszinierend. Wenn man sich vorstellt, dass die ältesten Schildkröten, die auf der Welt noch unterwegs sind, wahrscheinlich zur Napoleons Zeit geboren worden sind oder so. Das ist kaum vorstellbar. Und wenn man dann sieht, wie so ein Wesen geboren wird, ich hatte eine Gänsehaut, als ich da stand, war ganz bewegt so. Und dann sitzen dann irgendwie, 20, 30 von diesen Mini-Schildkröten, so richtig zum Rennen an, werden dann so losgelassen und wir durften alle zugucken. Jetzt mal los ins Meer und ab ins Glück sozusagen. Und das haben die ganz süß gemacht, weil man wollte das ja schon ein bisschen inszenieren und zeigen. Und dann durften dann 3, 4 Leute, ein bisschen breitbeinig, sich hintereinander an den Strand stellen mit einer Taschenlampe quasi den Weg leuchten und es hat total gut funktioniert. Die kleinen Biester sind dann wirklich genau den Lichtkegeln gefolgt, durch die Beine durch, ab ins Meer und naja, tschüss Richtung Honolulu, keine Ahnung.
Wie so ein Spalier bei einer Hochzeit, wo denn das Brautpaar durchmarschiert, sind diese kleinen Schildkröten durchgewatschelt und das Lustige ist auch, die durften mir auch kurz in die Hand nehmen. Ja. Also die sind ja nicht größer als der Handteller, die Hälfte würde ich sagen.
Hälfte, ja.
Das war echt faszinierend, das war echt toll.
Ja, da stehen ja 2 erwachsene Männer, ne, die über Campen und über irgendwie coole Sachen und über harte Musik oder Festivals reden und wir haben da beide fast Tränen in den Augen gehabt mit den kleinen Schildkröten.
Die gesamte Inszenierung, wie das geführt wurde, mit den klaren Ansagen, mit den Informationen drumherum, unbedingt machen.
Wirklich. Es gibt in diesem Zentrum auch noch einen ganz kleinen Durchgangsbereich mit Monitoren, wo man irgendwie Filme dazu sehen kann, Schautafeln, die ganz hübsch gemacht ist. Man sieht dann irgendwie nochmal, wie viele verschiedene Arten von Schildkröten es gibt und so. Also das ist auch das, dieser kleine Moment hat mich noch ein bisschen mehr darüber sensibilisiert, wie fragil so Natur ist und wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die sich auch ein bisschen darum kümmern, dass nicht einfach alles so kaputt gemacht wird von uns Menschen, sondern die sorgen dafür, dass die noch ein Stückchen weiter Chancen haben.
Und was ich beeindruckend fand, ist auch, dass also ich kann mir wirklich einen solchen Umgang mit einem Ort, wo diese Schildkröten schlüpfen und den dann auch zu kommerzialisieren durch einen Campingplatz direkt nebenan. Also wir sind tagsüber dort baden gegangen und darunter war womöglich ein Gelege, was dann nachts aktiv wurde. Das haben die wirklich drauf. Also und auf dem Campingplatz, es war Totenstille ab 6. Mhm. Die Kids haben am Tag im Pool geplanscht, die haben sich austoben können, aber dann war auch alles dunkel, die Leute waren leise und sie hatten alle Respekt vor dem, was da passiert. Und das war ein super magischer Moment, fand ich. Das war
total.
Ja.
Nächsten Tag, ich muss gleich wieder in den nächsten springen, hatten wir wieder einen magischen Moment.
Ja, dann wurde es ein bisschen dekadent.
Ja. Also, wir sind ja Camper. Wir wissen das, dass man mit kleinen Gefährten irgendwie ja, von A nach B kommt und sich wohlfühlt. Wir haben jetzt auch irgendwie ein kleines Gefährt gehabt, beziehungsweise ein Fluggerät. Wir sind von Brandenburg, sind wir mit einem kleinen Flugzeug, so eine kleine Verkehrsmaschine.
Caravan.
Sind wir auf eine Insel geflogen, und zwar Lady Elliot.
Hi, I'm Stacey. I work here at Lady Elliot Island on the Great Barrier Reef. We're located just off the Fraser Coast here on the beautiful Southern Great Barrier Reef. We're about to jump in on the glass bottom boat for a snorkel. Come out and see what we can check out.
Das ist eine kleine Insel an der Küste von dieser Gegend, die im Prinzip nur ein kreisförmiges Shape hat, eine Landebahn in der Mitte und links ein paar Häuser stehen und rechts eigentlich im Prinzip ein Riff hat. Und das war's. Mehr ist es nicht. Und das heißt also, man fährt da eigentlich normalerweise hin, wenn man für einen Tagesausflug irgendwie so wie wir das gemacht haben, oder man bucht sich da eine Unterkunft und verbringt ein paar Tage da. Und ich dachte erst, das ist so eine kleine Insel, was soll mal ein paar Tage sein? Also ich muss dann jetzt revidieren, da kann man sehr gut ein paar Tage verbringen. Es gibt so Unterkünfte für Familien, für zwei Personen oder sowas. In der Mitte dann dieser Häuseransammlung noch so ein großes Treffpunktzentrum mit einem Restaurant, wo man ganz vernünftig essen kann. Eine kleine Bar. Man hat dann draußen Plätze mit entweder unterm Schatten oder direkt am Wasser so liegen, dass man sich dann irgendwie das ganze Gebiet angucken kann. Es gibt ja so ein begehbares Riff, will ich mal sagen. Also beziehungsweise einen Bereich, wo man bis zur Hüfte reingehen kann, je nach Ebbe und Flut. Also steht das Wasser ein bisschen höher und dort mit einer kleinen Schnorchelbrille schon, wenn man in die Hocke geht, ein paar Tiere sehen kann, ganz nice, aber das Spannendste ist auf der anderen Seite der Landebahn, und nämlich diese Insel liegt direkt eingebettet in ein sehr, sehr schönes Riff. Also das ist quasi das untere Ende des Great Barrier Reefs, wo man dann quasi einsteigen kann in diese Zauber-Unterwasserwelt.
Genau, das ist so im Grunde genommen das Korallenriff zum Einsteigen, und was spannend ist, du wirst dort im Grunde genommen wieder auch komplett umsorgt. Man kommt an, man kommt eine kurze Einweisung, alle Sicherheitsfeatures werden irgendwie mitgeteilt, dann kann man entscheiden, ob man, wie Gerd schon sagt, entweder spazieren geht auf dem Refrain, je nach Hochwasser und Ebbe entscheidend. Also als wir da waren, war es relativ flach, also es hätte fast keinen Sinn gemacht, und dann kann man sich halt entscheiden, ob man sich entweder sogar auch richtig tauchen geht oder ob man eben einfach nur schnorcheln geht. Dann ist das ganze Equipment vor Ort zur Verfügung, und dann geht's mit so einem kleinen, ja, was ist das, so ein kleiner Pritschenwagen hinten mit so einem Anhänger dran, wo sich alle reinsetzen, wird man dann auf die andere Seite der Insel gezogen. Ich glaube, das war jetzt die Westseite, wenn ich das recht erinnere. Und dort geht man dann zu Fuß in dieses kristallklare Wasser, zieht dann an einem Ort seine Flossen an. Da haben wir dann einen Hai gesehen, ja, wunderbar. Und dann geht's raus, beziehungsweise kann man auch mit dem Boot rausfahren. Das ist nämlich ganz schön gemacht, denn die führen einen erstmal ein, und wenn man das dann einmal praktiziert hat, kann man sich auf dieser Insel eigentlich frei bewegen. Yeah.
Das ist wirklich ganz toll. Du hast irgendwie da so einen kleinen Laden, in dem man sich die Flossen, Brillen oder sowas einfach dann auch holen kann. Es gibt dann diese Strandschuhe, Crocs haben sie in den meisten Fällen, dass man dann auf diesem Zugang zum Riff dann irgendwie auch vernünftig laufen kann. Man muss ein bisschen darauf aufpassen, dass man, und das sagt man auch überall, nicht auf dem Riff rumlaufen. Das sollte man immer bedenken. Also eine tolle Insel für viel Abwechslung und vor allen Dingen auch Erholung. Und wer Ruhe mag, auch da ganz viel Fische sehen möchte, Schildkröten sehen möchte, vielleicht manchmal auch einen Stingray oder sowas sehen möchte, wunderbare Gegend dafür. Vielleicht nochmal zum Hinkommen. Wir mussten unseren Camper auf dem Flughafen parken. Da gibt es einen ganz normalen Flughafenparkplatz, sieht ein Ticket, das kennt man. Da gibt es keine andere Möglichkeit, also da hinzukommen. Also man parkt seinen Camper da. Hat für uns jetzt für einen Tag 14 US, australische Dollar gekostet, war jetzt nicht die Welt. Viel wichtiger ist aber das Gepäck, was man mitnehmen kann. Das heißt, wenn wir fliegen, ist es begrenzt, so ungefähr 4 Kilo, so eine kleine Tasche, Badeklamotten rein und irgendwie vielleicht eine Flasche Wasser oder sowas. Und das kann man ruhig mitnehmen. Ist ein bisschen zu schwer, wird es trotzdem noch mitgenommen, aber man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt. So. Und also für einen Tag braucht man nicht viel, wenn man ein bisschen länger da bleibt. Dann muss man eventuell das Gepäck noch ein bisschen mehr bezahlen. Die ganzen Bedingungen, wie man hinkommt, wie die Fluggesellschaft hat, was das Ganze kostet, dahin zu kommen, das packe ich alles in die Shownotes rein, könnt ihr da nochmal nachlesen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich total. Erstmal der Flug darüber ist toll. Es ist wirklich schön, man sieht diesen Landstrich ganz besonders. Das Landen ist witzig. Und die Insel ist so besonders. So ein Kleinod.
Also Wir beide haben uns angeguckt und haben die kleinen Apartments, diese kleinen Bungalows gesehen und haben uns gedacht, hier 2 oder 3 Tage sein, ja. An einem Ort, wo du auch keinen Empfang hast. Ja. Das ist auch das Schöne. Also ja. Da wird dann auch gar nicht irgendwie probiert, auf Teufel komm raus, irgendwie die Verbindung zum Netz herzustellen. Da bist du dann halt einfach auch mal off. Und dort zu übernachten muss, glaube ich, ein Traum sein. Abends machen die dann da auch so kleine Lagerfeuer auf der Landebahn. Und was mich sehr überzeugt hat, wir haben da noch mit einer Gesandten von Lady Elliot gesprochen.
Stacy.
Und Stacy hat uns erzählt, die legen allergrößten Wert auf Nachhaltigkeit. Das heißt, sie sagte im Spaß, jede Fläche, wenn du nicht schnell genug gehst, hast du ein Solarpanel auf dem Rücken, damit im Grunde genommen die Energiegewinnung dort nachhaltig ist. Sie haben sogar einen Müllschredder, den sie liebevoll Oscar nach dem Monster der Sesamstraße nennen, wo alles reinkommt, das wird verarbeitet zu Mulch. Dann nutzen sie das Grauwasser aus den Bungalows, um die Landebahn, die im Grunde am Gras bewachsen ist, zu gießen, sodass die auch im Top-Zustand ist. Also Nachhaltigkeit wird da ganz, ganz groß geschrieben und die Insel ist immer ausgebucht. Ich glaube 93% Auslastung. Das heißt, wenn ihr das machen möchtet, bucht früh.
Das Spannende an Insel fällt mir gerade noch ein, ist, dass die auch eine Nursery haben. Eine Pflanzen-Nursery. Das heißt, eine Aufzugstation für Pflanzen. Denn diese Insel ist noch gar nicht so lange so grün, wie sie jetzt ist. Das war nämlich mal eine Guano-Insel, wo dann ganz viele Vögel ihre Fäkalien gelassen haben und wurde auch abgebaut da und so. Es wird ja auch für die Produktion von Sprengstoff und sowas benutzt und für Dünger. Und jetzt wurde diese eben halt renaturiert. Oh mein Gott. Und das heißt also, jetzt wachsen auch Bäume, Palmen und all sowas. Und da gibt es eben halt Aufzugstationen, die man auch besuchen kann. Und das ist ganz schön. Das heißt also, man muss nicht nur unter Wasser sein, man muss nicht nur nach oben gucken. Man kann auch mal auf Augenhöhe bleiben und dann die Pflanzen sehen da. Das ist wirklich ganz, ganz entzückend, was die da machen, um zu zeigen, man kann als Mensch auch Natur wieder zum Wachsen bringen.
Mhm. Ja, das ist sehr konsequent gemacht. Und was ich da zum ersten Mal gesehen habe, live in der Natur, ist eine Schildkröte. Ich meine, der Hai hat mich auch umgehauen, aber die Schildkröte, wie sie im Wasser schwebte und ihren Kopf auch immer nach oben genommen hat, um Luft zu holen und dann nach unten gespäht hat, um dann runterzutauchen und unten an den Korallen zu fressen, es war magisch.
Du bist ja auch hinterher geschwommen, ich habe es gesehen, ich fand das ganz klasse eigentlich. Also wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment und es klingt dekadent, ist aber alles bezahlbar und machbar und ich würde es auch machen. Also wenn man da schon ist, macht solche Urlaube, solche Ausflüge, das sind die Dinge, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Wirklich.
Und es ist halt auch so, und das ist uns auch jetzt klar geworden, wer das Hausriff aus Ägypten kennt, was man direkt vor der Hotelanlage hat, das ist halt in Australien nicht so. Wer Korallen und wer sensationelle Tiere unter Wasser sehen möchte, der muss einen Weg machen. Entweder nimmst du eine Fähre oder du nimmst eben wie in diesem Fall ein Flugzeug. Und die Überflug hat irgendwie 30 Minuten gedauert. Es war auch kein wackeliger Flug. Also wer Angst hat vor einem kleinen Flieger, das hat alles wunderbar funktioniert. Ein toller Ausblick auf die Insel. Landeanflug auch extra nochmal eine Runde gedreht, damit man auch gucken kann und Fotos machen. Also die haben da schon alles gedacht.
Aber es gibt natürlich auch Leute, die gar keinen Bock haben zu fliegen. Es gibt auch Leute, die Bock haben, irgendwie eher auf dem Wasser zu unterwegs zu sein. Und wir haben eine ganz verrückte Tour gemacht. Erstmal ist der Ort ganz verrückt, wo wir waren. Das ist in der Nähe von Agnes Water, ein Ort, der heißt 1770. Wirklich, es ist eine Zahl als Ortsname. Und Grund ist ganz klar, Captain Cook, ne, ich habe Australien entdeckt, hallo Captain Cook, das war nämlich 1770 und das ist nämlich da angeblich an Land gegangen und hat da dann gesagt, so hier, das gefällt mir, hier bleibe ich, hier, das erobere ich für die Krone. Und die haben gesagt, gut, feiern wir das, wir nennen einfach mal den Ort so, 1770. Und das Lustige ist, das ist wirklich ein kleiner Ort und eigentlich
winzig. Also ja. Es gibt eigentlich nur so ein paar Cafés und da kann man so ein Zentrum erahnen. Ja. Ansonsten läuft das
nicht. Aber coole Leute, irgendwie so Leute, die da anscheinend auch ein bisschen länger schon unterwegs sind, die auch ganz chillig aussehen und so ein paar lustige Touristendinge. Und zwar eine davon ist Lark.
Hey guys, yeah, my name's Anthony. I'm a Lark Skipper over in 1770. And I highly recommend, if you do get the chance to come over to this part of the world, do it, because it's absolutely beautiful. And I'll come out onto one of our wonderful tours, and we'll take you around all these beaches, over to the lighthouse, museums, we have dolphins, amazing amounts of wildlife. It's absolutely wonderful. So I hope to see you soon.
Sieht man sofort, wenn man da hinkommt, weil da steht nämlich direkt vor diesem Eingang dieses Ladens ein riesiges Amphibienfahrzeug. Das ist etwas, was früher, glaube ich, in bestimmten, also ich glaube Vietnam oder sowas auch eingesetzt worden ist von Soldaten, um an Land zu fahren. Jetzt ist es eine komplett friedliche Angelegenheit. Es ist schon mal erstmal pink. Das zeigt halt durch, ist alles easy. Und das Zweite ist, es ist eben halt ein Touristenboot. Das heißt, man steigt da ein, fährt irgendwie durch die Gegend und schwimmt durch die Gegend. Anthony war unser Skipper und unser Guide. Der hat uns nämlich in diesen, oh, jetzt muss ich den ablesen, Eurimbula National Park geführt. Das ist irgendwie so ein Bereich, der sehr weitläufig ist. Wir haben dann vom Wasser aus auch Leute gesehen, die mit einem 4x4 gewesen sind. Wir sind von der Wasserseite gekommen. Und auf dem Weg haben wir Besuch gehabt von verschiedensten Vögeln, von verschiedensten Tieren. Und wir haben dann so eine Lunchtour gemacht. Das heißt, zur Mittagszeit 2 Stunden einfach mal ein bisschen Amphibien gespielt.
Das Abgefahren an diesem Fahrzeug ist, dass es vorne so ein riesen Lenkrad hat, ziemlich laut ist, man sehr bequem sitzt und dass diese Räder im Wasser eigentlich bleiben. Da ist nicht James Bond-mäßig, was sich zusammenklappt, sondern das hat also so einen riesen Stahlrumpf. Und wie uns Anthony gesagt hat, kann das Ding auch bis zu 3 Meter hohe Wellen durchfahren. Und was abgefahren war, er sagt, er hat die Lufttemperatur dieser Reifen so derart reduziert, damit es überhaupt möglich ist, in diesem Auto über den Strand zu fahren, der zum Teil recht wellig ist. Viel schöner ist, mit dem eigentlich im Wasser zu fahren, weil dann passiert nichts, dann rüttelt auch nichts, weil das Ding keine Federung hat. Ich glaube, für Kids ist das der absolute Hammer. Wir haben das sehr genossen und vor allen Dingen auch, was er uns alles erzählt hat. Also allein diese Captain Cook-Geschichte, der hat uns erzählt, wie das mit dem Rum damals war. Die sind da gelandet an der Insel oder an der Stelle und dann gab es die doppelte Ration Rum. Und Rum war damals, wie er sagte, eben kein flüssiges Getränk, wie wir es kennen, sondern eher so eine dichte, dicke Melasse. Und die Skipper oder die Seeleute von damals haben dann ihre teure Ration Frischwasser genommen, um das mit dem Rum zu mischen. Und so ist auch der Grog entstanden, hat er uns gesagt. Und es sind natürlich auch alle Keime und Erreger in dem Wasser abgetötet worden durch diese Rummelasse. Und diese ganzen Geschichten erzählt er so beiläufig. Und dieser Ausflug, der war so schön. Das hat echt Spaß gemacht.
Lunch habe ich ja gesagt. Das heißt ganz sweet eigentlich. Er hatte so Stühle auch dabei. Dann sind wir, also das Ding, da ist ja unglaublich viel Stauraum, habe ich dann festgestellt. Also holt er Stühle raus, baut die an so einer schönen Strandstelle auf und da so ein Baum, damit man ein bisschen Schatten hat. Dann holt er aus Kühlboxen bisschen Gebäck, bisschen Obst und eben mal tolle Wraps raus, die dann von dem Bistro neben dem Office von Lark irgendwie hergestellt worden sind. Für mich ein bisschen Veggie-Variation. Da saßen wir, haben gequatscht miteinander und die anderen Fahrgäste kennengelernt. Und das sind ja ganz unterschiedliche Leute, nicht nur Touristen wie wir aus dem Ausland, sondern auch Leute aus der Nachbarschaft, die sagen so, wir wollen einfach mal unsere Umgebung ein bisschen kennenlernen. Ich finde es ganz schön. Einer hat erzählt so, Mensch, ihr Mann hatte früher ein Segelboot, wir waren immer hier auf der Ecke und jetzt wollte ich nochmal, seitdem sie Witwe ist, einfach mal jetzt da mit ihrer Freundin das nochmal machen. Also wirklich schöne Geschichten da, nicht nur von Anthony, sondern auch von den Menschen, mit denen man das macht und 2 Stunden, die ganz besonders waren.
Was ich auch schön fand, ist, dass er wirklich an alles gedacht hat, bei der Organisation der Tour. Und zwar hat er mit eingebaut, dass man am Strand das Fahrzeug verlässt und somit auch die Möglichkeit hat, das Ding dann auch nochmal von außen zu filmen. Weil wenn man die ganze Zeit drin sitzt oder Fotos zu machen, wenn man die ganze Zeit drin sitzt, dann sieht man es ja nie von außen in dieser Größe am Strand rumrollen. Und dann sagt er so, Leute, ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit für einen Weg, der normalerweise nur 5 Minuten dauert. Ihr könnt da ein paar Muscheln sammeln. Ich fahre schon vor und bereite alles vor. Und das war cool, weil du standst dann, sahst den an dir vorbeifahren und bist dann am Strand spazieren gegangen, eben zu diesem Picknick und dann wieder zurück. Also das war toll.
Das ist ein guter Zeitpunkt, darauf hinzuweisen, dass wir natürlich diese Reise nicht nur hier erzählen oder davon erzählen, sondern auch zeigen. Ihr könnt mal bei Instagram schauen, The Camperman, da habt ihr auch ein paar Bilder von diesen ganzen Punkten, von denen wir gesprochen haben. Das gilt natürlich auch für die erste Folge des Australien-Specials. Wir haben eine ganze Menge Sachen vorbereitet. Ihr könnt in Shownotes alles nochmal nachklicken. Wir haben einen Blogbeitrag dazu, Bilder, Videos. All das findet ihr dort unter camperman.de, unter thecamperman bei Instagram. Ihr könnt uns aber auch mal gerne mal ein bisschen was erzählen dazu. Wie sind eure Australien-Erfahrungen gewesen? Und habt ihr mal eine Frage zu dem, was wir hier euch erzählt haben? Weil manchmal erzählen wir ein bisschen was, was aus unserer Perspektive ist, aber wir haben viele Leute kennengelernt, die uns dann auch mal dabei helfen, eure Fragen zu beantworten. Also immer her damit.
Genau, also wir sind auf dem Weg dahin, auf jeden Fall. Wir sind in love mit Australien, aber vielleicht noch keine 100% Experten. Auf jeden Fall für Queensland können wir ein bisschen was sagen. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Und wenn wir sie nicht beantworten können, dann kennen wir hier ganz tolle Leute. Die
uns nee, oder wie wurde uns schon zweimal gesagt bei den Touren, dann denken wir uns was aus.
Ja, genau.
Aber nee, brauchen wir nicht. Wir haben nämlich noch eine Menge zu erzählen. Und das, liebe Kinder, war erst der zweite Streich. Und der dritte, der folgt so bald. Denn wir sind noch nicht fertig. Die Reise ist noch nicht zu Ende und wir haben doch noch ein bisschen Seemannsgarn eingepackt. Schaltet am besten nächste Woche Donnerstag wieder ein.
Es wird wieder geflogen, Leute. Schnallt euch an. Also, bis das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.